Danke vielmals, Joel, für die Begrüßung. Ich freue mich immer wieder, hier in der Thomaskirche zu sein. Ja, ich fühle mich wie so ein bisschen unter Freunden daheim. Ich kenne, glaube ich, die meisten von euch. Das ist immer total schön. Ich möchte und darf mit euch heute das Buch Zephania anschauen. Mal schauen, ob das funktioniert. Ah, wunderbar. Ich werde zuerst so ein paar grundsätzliche Beobachtungen machen und dann so mich an ein paar Punkte aus dem Zephania entlanghangeln. Das Buch von Zephania, das hat drei Kapitel, ist nicht so lang, und ist eigentlich auch dreiteilt. Die Dreiteilung, die ist etwa gleich wie die drei Kapitel. Der erste Teil, der handelt von Gottes Gericht über Jerusalem und Israel. Der zweite Teil über das Gottesgericht über die anderen Völker, slash Heide. Und als dritter Teil kommt dann Gottes Gnade und die zukünftige Hoffnung. Ich finde es super, können wir den Zephania hier anschauen, weil da ist, finde ich, so ein bisschen der prototypische Prophet. Dass die Dreiteilung, Gericht für Israel, Gericht für die Völker, Heil für Israel, vielleicht auch alle, das finden wir in den meisten Propheten. Das könnt ihr euch merken, wenn ihr mal einen längeren Prophet lesen wollt, das ist immer so dreiteilt und die Teile tauchen immer wieder neu mehr auf. Ich habe euch mal eine kleine Grafik mitgebracht, wo ihr das seht hier. Also ihr seht zum Beispiel im Zephania, beim Ezechiel, beim Jesaja, dort ist genau die Dreiteilige so. Und zum Beispiel beim Amos, beim Jeremia oder beim Joel, da kommen die drei Punkte genau gleich vor. Die Reihenfolge ist einfach je nachdem ein bisschen umgeschoben. Hier, der Zephania, also der typische Prophet ist, finde ich, hat er auch ein bisschen eine typische Prophetenbotschaft. Und seine lautet wie folgt. Gott verlangt von seinem Volk, also von seinen Menschen, drei Sachen. Er verlangt, dass die Menschen Gott im Herz haben. Er will, dass sie Gott auf den Lippen haben. Und er möchte, dass man Gott in den Taten kann sehen. Und ich glaube, der Zephania, der möchte uns zeigen, dass man die drei Sachen nicht trennen kann voneinander. Ich kann nicht sagen, ja, ich habe Gott in meinem Herz, aber dann etwas anderes erzählen und nochmal etwas ganz anderes machen. Die drei, die gehören ganz eng zusammen und die lassen sich nicht trennen. Und ich glaube, es fängt immer mit dem Ersten an, mit Gott im Herz. Und ich möchte euch heute ein bisschen zeigen, wo man die drei Punkte im Zephania überall finden kann. Bevor wir ins Buch aber reinschauen, möchte ich noch eine kurze Unterscheidung machen. Wir können das Buch so ein bisschen aus zwei Perspektiven anschauen. Wir können aus der ersten Perspektive schauen und sagen, hey, auf dieser Handlungsebene, was heisst das für uns heute? Was sollen wir machen? Wie sollen wir leben? Das war die eine Möglichkeit. Und die andere schaut so ein bisschen in die Zukunft. Was passiert ganz am Ende der Geschichte? Wo geht Gott mit den Menschen irgendwann einmal an? Wir wollen uns heute zuerst vor allem um die erste kümmern und am Schluss noch ein bisschen zu der zweiten springen. Dann. Also, wir haben einen Überblick, wir haben eine These. Können wir also mit dem ersten Text anfangen. Es wird, wie schon gesagt, mit dem Gerichtsteil gegen Israel an. Und der ist ziemlich drastisch, würde ich mal sagen. Lest euch vor. Ich werde die ausrotten, die den Herrn nicht suchen und nicht nach ihm fragen. Alle, die sich vom Herrn abwenden. Du siehst, glaube ich, das erste Mal, was das Problem ist. Gott nicht suchen, nicht nach Gott fragen, sich von Gott abwenden. Also Gott nicht im Herz haben. Als nächstes erzählt der Zephania, was Gott denn an dem Gerichtstag genau machen wird, wenn er denn kommt. Am Tag, an dem ich das Schlachtopfer des Herrn stattfindet, ziehe ich, Gott, viele zur Rechenschaft. Minister, Königssöhne und alle mit fremder Kleidung. An dem Tag werde ich jeden zur Rechenschaft ziehen, der über Türschwellen springt. Ich ziehe diejenigen zur Rechenschaft, die das Haus ihres Herrn mit Gewalt und Betrug füllen. Da müssen wir wahrscheinlich kurz drüber schwätzen. Ich glaube, der Anfang ist eigentlich klar. Gott zieht die zur Rechenschaft, die mächtig sind. Die, die Einfluss haben. Die Reichen und die Privilegierten. Und nicht die Armen. Und ganz ehrlich, ich glaube, das sind schlechte News für uns. Weil global gesehen sind wir alles die Menschen. Vielleicht denke ich jetzt, okay, aber ich habe nicht viel Geld oder nicht viel Einfluss oder so. Aber die Chancen sind gut, dass du irgendeine gute Ausbildung machst, eine Lehre oder vielleicht studierst, später mal einen vernünftigen Job haben wirst, dass es dir mal irgendwie ganz gut gehen wird im Leben. Und ich glaube, auf Menschen wie uns, da schaut Gott sehr genau. Und er schaut auch sehr genau darauf, was wir machen. Er schaut, ob wir ihn und seine Barmherzigkeit in unseren Taten berücksichtigen. Was ist jetzt aber das Problem an der fremden Kleidung? Wahrscheinlich ist dort damit gemeint, dass eben die Minister und die Königssöhne lieber bei den fremden Leuten gesehen sind und dort irgendwie teure und exquisite und spezielle Kleider angehabt haben, um sich ein bisschen bei diesen Leuten anbiedern, anstatt so typisch jüdische Kleider anzuhaben, wo wie klar ist von Anfang an, die gehören zu Gott. Die Leute haben sich also wollen, so ein bisschen von Gott distanzieren, auf eine Art. Und wieso wird Gott alle zur Rechenschaft ziehen, wo Zitat über die Türschwellen springen? Das habe ich mir auch gefragt. Und da gibt es eine lustige Geschichte dazu. Man vermutet, dass es bei den Philister, das ist ein anderes Volk zu dieser Zeit gewesen, einen Tempel gegeben hat von einem Gott, der Dagon geheißen hat. Und in diesem Dagonstempel hat man, wenn man reingelaufen ist, nicht auf die Türschwelle stehen dürfen. Das heisst, die Leute sind dann immer in den Tempel so ein bisschen reingehüpft, so über die Türschwelle gesprungen. Und der Brauch hat sich dann irgendwie ausbreitet in der ganzen Region und ist irgendwann auch nach Jerusalem gekommen. Und die Leute haben angefangen, auch im Jahwe-Tempel, einfach über die Türschwelle drüber gumpen, anstatt ganz normal da drüber laufen. Was ist also das Problem an dieser Sache? Ich glaube, Gott sagt hier, hey, ich will nicht, dass man sich so abergläubische Brüche hingibt. Ich glaube, heute wäre das vielleicht, wenn du sagst, hey, ich glaube voll an Karma. Wenn ich gute Sachen mache, wird es mir gut gehen. Wenn ich schlechte Sachen mache, wird es mir schlecht gehen. Oder wenn du irgendwie an Homöopathie oder so glaubst. Ich glaube, auch da sehen wir ein bisschen das Problem, wenn man Gott mit seinem Herz und seinen Taten nicht ehrt. Kommen wir zum letzten Satz. Alle, die das Haus des Herrn mit Gewalt und Betrug füllen. Es gibt im Alten Testament die Geschichte vom Noah, wo er Arche baut. Die kennt ihr vielleicht. Und dort bereut Gott ja seine Schöpfung, weil, und ich will euch das schnell zeigen, die Erde war in den Augen Gottes durch und durch verdorben und voller Gewalttaten. Das ist das gleiche Wort wie die Gewalttaten im Zephania. Lustigerweise ist das Wort Hamas, gehen wir jetzt nicht darauf ein, aber das heisst wirklich so im Hebräischen. Also, Gott will damit sagen, die in meinem Haus betrügen, die ungerecht sind und die Schrift zu ihrem Vorteil auslegen, also weder mehr in ihrem Herz, noch in den Lippen, noch in den Taten haben, die Leute, die sind so schlimm wie die Menschen damals zu der Zeit von Noah. Und die sind damals so schlimm gewesen, dass ich fast alle vernichtet habe. Also wirklich, wirklich schlecht. Und später im Text wird dann auch noch das Bild gebraucht von den Leuen und den Steppenwölfen. Dass so Menschen sind wie Leuen, die das Fleisch von den Knochen der anderen Tiere fressen. Und ich glaube, die Message hier ist eigentlich offensichtlich. Wer Menschen ausnützt, wer sie betrügt, wer liegt und wer Menschen unterdrückt, der wird von Gott hart gerichtet werden. Ganz am Ende vom ersten Teil, von diesem Gerichtsteil gegen Israel, jetzt kann ich jetzt aufschnaufen, jetzt wird es ein bisschen positiver für den Moment, finden die Demütigen im Land positive Erwähnung. Da steht, sucht den Herrn, all ihr Demütigen des Landes, die ihr sein Recht übt. Sucht Gerechtigkeit, sucht Demut, vielleicht werdet ihr versteckt am Tag des Zorns des Herrn. Ist ja da, glaube ich, relativ klar. Also die demütig sind, also Gott im Herz haben, und die Gott der Sache dienen, also seine Gerechtigkeit, die werden den Zorn von Gott vielleicht nicht erleben. Was heisst jetzt in dem Fall Recht halten? Es können zwei Sachen heißen. Vielleicht hat Zephania damals die 10 Gebote gemeint. Das kennen wir, oder? Gott ehren, nicht stehlen, nicht liegen, etc. etc. Aber wahrscheinlicher hat er einen anderen Vers aus der Tora gemeint. Und der ist recht berühmt, weil Jesus zitiert den im Matthäus-Evangelium. Dort steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und deinem ganzen Denken. Das ist der Teil, wo der Zephania wahrscheinlich gemeint hat. Und Jesus erweitert das jetzt noch. Und sagt dann, das folgende Gebot ist genauso wichtig. liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Auch hier finden wir wieder zwei von diesen drei Punkten von Stefanias in ihrer Message. Gott im Herz haben und Gott in den Taten haben. Wenn du den Herrn liebst, mit deinem ganzen Herzen, ganzen Seele und ganzen Denken, bist du ihn offensichtlich im Herz. Und wenn du die Mitmensch liebst, dann hast du ihn auch in deinen Taten. Ich habe das Gefühl, wir tun mega oft so, als ob das Alte Testament etwas ganz anderes erzählt als das Neue, und das ist ein riesen Unterschied. Aber ich glaube, wenn man ein bisschen genauer anschaut, dann merkt man, dass es oft eigentlich um genau das Gleiche geht. Nach dem ersten Gerichtsteil von Israel kommt jetzt der zweite über die Völker. Es ist vor allem eine lange Aufzählung von Völkern und was die alles genau falsch gemacht haben. Und das ist für uns nicht so wahnsinnig spannend, ehrlich gesagt. Darum überspringen wir den Teil ein bisschen und gehen ins Kapitel 3, was aber zuerst eigentlich auch nochmal um eine Aufzählung geht, was in Israel und besonders in Jerusalem alles falsch läuft. Und kleine Spoiler, es sind die ähnlichen Sachen, wie was er vorhin schon gesagt hat, Zephania, und auch was die anderen Propheten eigentlich sagen, die wir in den letzten zwei Wochen auch schon gehabt haben. Dort steht nämlich, Jerusalem hat auf niemanden gelost und sich nicht zurechtweisen lassen. Sie hat nicht auf den Gott, nicht auf den Herr gelost und die Nähe für ihren Gott nicht gesucht. Und dann später steht noch, ihre Propheten sind Schwätzer und Verröter, die Priester verachten das, was heilig ist, und sie legen alle Weisungen willkürlich aus. Was war also das Problem von dieser Stadt? Sie hat nicht gelost und nicht die Nähe von Gott gesucht. Das hebräische Wort Schma, das hier für Lose steht, das heisst wörtlich eigentlich so aufmerksam zuhören, gut anhören. Wahrscheinlich kennen Sie den Unterschied alle ein bisschen. Man liest so ein bisschen Bibel und liest einfach so die Wörter, aber eigentlich kannst du nicht sagen, was nach einem Kapitel passiert ist. Zumindest mir passiert das ab und zu. Oder du hörst in einer Predigt, du hörst so ein bisschen zu, du hörst es schon, aber du läufst raus und weißt eigentlich nicht wirklich, um was es gegangen ist. Das ist das Hören oder eben das Nicht-Hören. Aber das gut Zuhören meint genau das Gegenteil. Das aufmerksame Zuhören. Das, wo man sich etwas merken kann, wo man voll dabei ist, wo man ganz bei der Sache ist. Jerusalem hat die Nähe von Gott nicht gesucht. Sie hat ihm nicht im Herz wollen haben. Und die Priester haben Gott offensichtlich mit ihren Lippen auch nicht geehrt, wo sie die Weisungen von ihm nicht recht ausgelegt haben, sondern irgendwie beliebig oder so, dass es ihnen zum Vorteil dient hat. Jesus erzählt in einem berühmten Gleichnis auch von diesen Menschen, die etwas über Gott hören, aber dann nichts damit machen und es dann wieder so ein bisschen vergessen. Die ihn ganz kurz im Herz haben, aber weder auf den Lippen noch in den Taten. Was heisst das jetzt heute für uns? Ich glaube, es fängt eigentlich mit der Verbindung zu Gott an. Mit seiner Nähe, mit seiner Gegenwart, mit einer Beziehung zu ihm. Dass wir ihn können in unserem Herz haben. Wie kann das also jetzt konkret aussehen? Seine Nähe suchen heisst für mich, hey, Bibel lesen, irgendwie Gebet, Worship, Gottesdienst besuchen, das, was wir hier machen. Was auch immer du brauchst, dass du das Gefühl hast, hey doch, da habe ich die Verbindung regelmäßig. Da besteht die Connection zu mir und Gott. Es hat einmal einen berühmten Pianist gegeben, der Paderewski. Also ich habe gegoogelt, der ist sehr berühmt, aber ich habe ihn auch nicht gekannt, ehrlich gesagt, aber er ist wirklich berühmt. Der hat mal Folgendes gesagt. Wenn ich einen Tag lang nicht Klavier übe, dann merke ich den Unterschied. Wenn ich zwei Tage lang nicht übe, dann merkt meine Familie den Unterschied. Wenn ich drei Tage nicht übe, dann merken meine Freunde den Unterschied. Und wenn ich eine ganze Woche nicht übe, dann merkt die ganze Welt den Unterschied. Und ich habe das Gefühl, so etwa ist es auch mit unserer Zeit mit Gott. Und das macht auch Sinn. Ich merke selber, wenn ich meine engen Freunde ein oder zwei Wochen nicht sehe, das macht etwas mit mir. Das tut mir nicht gut. Da habe ich ein Bedürfnis, zu connecten und wieder mit ihnen irgendwie Zeit zu bringen. Und ich glaube, unsere Beziehung zu Gott ist überhaupt nicht anders. Es ist genau das Gleiche. Die Beziehung, die sollte jetzt aber nicht das sein, ich muss und ich muss machen und liefern, sondern die sollte prägt sein von dieser Hoffnung, die wir im dritten Kapitel von Zephania finden. Im dritten Kapitel geht es eben ums Heil von den zukünftigen Völkern. Und dort steht, ich lese nur den ersten Vers vor, ich werde den Völkern neue, reine Lippen geben. Dann werden sie alle den Namen des Herrn anrufen und ihm gemeinsam dienen. Der dritte Teil, der steht in einem mega krassen Kontrast zum Rest. Vorher ist Gericht und schlimm und vernichtig und zerstörig und jetzt ist es heil und Gott wird alle aufrichten und es wird besser werden. Und der Kontrast, der ist so groß, dass gewisse Forscher denken, das dritte Kapitel, das haben wir im Nachhinein angefügt. Weil das ist so, und das kann nicht der gleiche Typ geschrieben sein, das geht eigentlich gar nicht, das kann nicht von der gleichen Person sein. Aber ich sehe das anders. Ich glaube, die Verurteilung vom Diesseitigen, die Problematik, die wir hier haben, und die Hoffnung auf das, was kommen wird, das muss sich eigentlich nicht gegenseitig ausschließen. Was ist also mit diesen reinen Lippen hier gemeint? Ich glaube, reine Lippen, die sprechen nur das aus, was auch im Herz zu finden sind. Immer wieder wird in der Bibel kritisiert, dass Menschen zwar mit ihren Lippen Gott ehren, aber im Herz eigentlich etwas ganz anderes denken und dann auch etwas anderes machen. Jesus selber kritisiert das, wenn er im Matthäus 15 den Prophet Jesaja zitiert, wo sagt, ihr Heuchler, was der Prophet gesagt hat, das trifft genau auf euch zu. Dieses Volk ehrt mich mit seinen Lippen, aber im Herzen ist es weit weg von mir. Ich glaube, die Aussage ist klar. Du musst Gott im Herz haben, dass es schlussendlich zu den Lippen rauskommt. Wir gehen noch ein letztes Mal zurück zum Zephania und jetzt wechseln wir die Ebene. Ich habe ja vorher gesagt, es geht darum, hey, einerseits können wir sagen, was können wir hier auf der Erde machen und andererseits geht es in Zephania darum, was passiert in der Zukunft mal. Und jetzt geht es um genau das, wo Gott sagt, vom anderen Ufer der Flüsse von Kusch werden sie mir ein Geschenk bringen, meine Verehrer, die Gemeinde meiner Verstreuten. Vielleicht fragst du dich jetzt, wo genau ist der Kusch? Das ist irgendwann im heutigen Sudan. Also stell dir so Ägypten vor, so das Mittelmeer, Ägypten und dann weiter runter, der Sudan, so im Nil entlang, super weit weg von Jerusalem. Etwa 2500 Kilometer. Also das ist Monate gegangen, wenn du damals dort anreisen wolltest. Und dieser Satz soll deutlich machen, sogar die Leute am anderen Ende der Welt, sogar die werden irgendwann bei Gott sein und werden irgendwann ihn arbeiten. Im Buch Zephania, dort wird angedeutet, was in Jesus dann Realität wird. Der Gott, der dort redet davon ist, der ist für alle da. Der ist nicht exklusiv für die Israeliten oder für die Juden, sondern der ist für alle. Und das ist, glaube ich, Good News für uns. Weil ohne Jesus wären wir wahrscheinlich heute alle nicht da. Außer du bist irgendwie jüdisch. Aber ich bin das zum Beispiel nicht. Der Zephania geht noch ein letztes Mal zurück. Und jetzt geht es nicht darum, was Jerusalem schlecht gemacht hat, sondern was Gott gut machen wird. Und er sagt, dann musst du dich nicht mehr schämen, Jerusalem, wegen der Verbrechen, die du mir angetan hast. Denn ich entferne alle aus dir, die eingebildet und stolz sind. Auf meinem heiligen Berg wirst du nicht mehr überheblich sein. Ich glaube, Scham, Stolz und Überheblichkeit, das sind alles so psychologische Merkmale von Sünde. Scham, das hast du, nachdem du gesündigt hast. Und Überheblichkeit ist an sich schon eine Sünde. Und Gott sagt jetzt, ich entferne alle, beziehungsweise alles aus dem Volk, was sündig ist. Und jetzt können wir sich natürlich fragen, okay, wer ist jetzt das? Wer ist auf der richtigen Seite? Wer ist auf der falschen Seite? Wer schafft es rein? Wer schafft es raus? Aber ich glaube ehrlich gesagt, das ist die falsche Frage. Weil die Trennlinie zwischen Sünde und Rettung, die geht nicht zwischen zwei Menschen durch, sondern die geht durch jedes Herz durch. Das ist glaube ich, wichtig, darum sage ich es nochmal. Die Trennlinie zwischen Sünde und Rettung, die geht nicht zwischen den Menschen durch, sondern die geht mitten durch jedes einzelne Herz durch. Im Herz von jedem Menschen finden sich gute Sachen und böse Sachen. Anteil, was in die Ewigkeit schaffen werden und Sachen, die nicht in die Ewigkeit schaffen werden, weil sie gereinigt werden, weil sie geheilt werden, weil sie transformiert werden oder weil sie effektiv zurückgelassen werden. Es ist klar in dem Text, nicht nur die Israeliten werden im neuen Himmel und der neuen Erde sein. Darum kommen die Menschen von Kusch auch vor. Und ich finde, das ist eine mega Hoffnung, die der Zephania uns hier ganz am Ende mitgibt. fassen wir also das Ganze kurz zusammen. Ich habe gesagt, der Zephania kritisiert, wenn Menschen Gott nicht im Herz haben, nicht auf den Lippen und nicht in ihren Taten oder in den Händen. Aufgrund von Jesus würde ich das noch ein bisschen konkretisieren. Und zwar sagen, wir sollten Christus im Herz haben und Christus auf den Lippen und Christus in den Taten. Und für den Zephania gehören die drei Teile zusammen. Und sie sind so aufbauend, dass alles mit Jesus im Herz anfängt. Die Band darf, glaube ich, langsam wieder führen kommen. Und ich möchte euch vielleicht für die kommende Worship-Zeit mitgeben. Hey, überleg dir mal, wo bist du am stärksten bei diesen drei Sachen? Und wo hast du vielleicht noch ein bisschen Potenzial? Ich bin ehrlich, ich glaube, ich bin jobbedingt beim zweiten relativ stark. Aber bei den anderen habe ich definitiv noch gewisse Steigerungsmöglichkeiten. Ja, das ist, glaube ich, die Herausforderung, die Zephania uns gibt, auch heute noch. Christus im Herz an, auf den Lippen und in den Taten. Überleg dir doch, wo Christus bei dir ist. Amen. Es wird noch ein Gebetsteam geben, hier auf eurer linken Seite, falls ihr irgendwelche Anliegen habt.